Also pass auf, eine Sache, bei einer Sache würde ich dir fast noch ein bisschen zustimmen unter Krämpfen. Ja.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem wertigsten Biblecast im Web. Heute mit einem Simon, der aussieht wie gerade frisch ins Goldfischglas gesprungen.
Dafür habe ich nicht schon wieder die Abe Lincoln Krause an meinem Kind leben wie du.
Hallo, es war keine Beleidigung.
Ach so, ah, danke schön.
Du hast einfach gerade den Kopf direkt an deine Kamera gehalten und irgendwie hat dir so ein Fischei-Optik verbreitet.
Das eine. Kann sein.
Whatever.
Ja, Lukas, ich freue mich aber auch, dich zu sehen. Ich habe eine traurige Botschaft heute.
Aha.
Die Hörerinnen und Hörer wissen das nicht, aber ich trage ja ganz gerne privat einen Pullover, den kann ich einfach in der Öffentlichkeit nicht mehr tragen, das kriege ich einfach emotional nicht hin. Da steht immer dick, fett, Sünde tötet drauf.
Ja, ich sehe ihn, danke Simon, ich kenne ihn auch schon länger.
Sünde tötet, das ist tatsächlich ein Pullover von den Jesus Freaks.
Sympathisch.
Ja, und an den Ellbogen kriegt er Löcher langsam und das ist schade.
Und das ist die traurige Nachricht, die heute akut hereinbricht.
Heute, ja, bam. Nee, was tatsächlich ganz toll ist, jetzt wo gerade wir den Podcast aufnehmen, bin ich gerade genesen von einer kleineren OP, die ich bekommen habe. Gar nichts Dramatisches, ich zitiere den Arzt. Das ist eigentlich nur eine OP, die machen wir für junge Leute, die alten Säcke brauchen die ja nicht.
Ja, und?
Wir haben so ein Herzklappenvorflimmern, ich und einer meiner beiden Brüder, relativ regelmäßig. Und das ist halt schon krass nervig, macht eigentlich nichts, ist halt nur, musst halt im Auge behalten und wenn du das im Urlaub kriegst, dann ist der Urlaub halt durch, so, weil du musst halt schon mal ins Krankenhaus und dich defibrillieren lassen, damit es wieder weggeht, ja. Macht man glücklicherweise in der Vollnarkose. Und dann dachte ich beim letzten Mal,
oh Mann,
Fakt ist, kein Bock drauf. Ja? Muss nicht schon wieder sein. Und deswegen machen die das. Ja? Da gehen sie mit so einem Endoskop-Ding in den Lendenbereich, natürlich maximal weit weg, ja, vom Herz, rein in den Körper. So.
Wo kommen wir denn mal rein?
Da gehen die da rein und dann haben die so einen Ballon da dran. Und dann gehen sie in einen bestimmten gefästen Teil des Herzens und pusten den auf mit Stickstoff. Und dann ist das ganz kalt und dann wird es so ein bisschen rangepresst und dann verödet da das Gewebe und dann hört die Krankheit oder dieses Phänomen, was hin und wieder mal auftaucht, ist bei ganz vielen Menschen so, also ich bin da keine Ausnahme, hört dann auf. Ich könnte jetzt auch im Detail erklären, wie, aber ach Mann, das dauert alles hier zu lange.
Danke, ist ja abgefahren, ne? Also Technik und Medizintechnik, Wissenschaft, unglaublich.
Ja.
Einfach immer toll.
Ja, und ich kann tatsächlich, also wenn diese Folge rauskommt, kann ich wieder normal durch die Gegend latschen, weil, wenn sie dir im Lendenbereich da in der fette Arterie reingehen, dann blutet alles, sobald du rumläufst.
Ja. Ich habe irgendwie Schmerzen, ich weiß nicht, Phantomschmerz, glaube ich.
Ja, es ist halt eher im Bein, ne? So, die gehen ins Bein.
Ja. Und, ja, trotzdem.
Ja. Und ja, aber ja, also schlimmer als meine Knie-OP kann es ja alles nicht sein. Das war ja, seitdem, glaube ich, kann ich einfach fast alles machen.
Ja, aber am schlimmsten war doch eigentlich, wie du dazu der Knie-OP gekommen bist. Am schlimmsten und am dümmsten, das
reimt
sich ja nicht.
Haben wir die Geschichte jemals erzählt?
Ey, du hast es schon mal erzählt, ja.
Ich hier bin Podcast? Relativ
sicher. Ja, ich glaube schon, aber das können ja mal unsere Barthörerinnen und Barthörer hier einmal in die Kommentare posten. Ja,
paraphrasiert mal die Geschichte, möchte mal sehen, was da stille
Posten mäßig rauskommt. Genau, mal gucken, was sich so quasi... Ja, die schönsten drei Einsendungen per Audiokommentar auf offenbartcast.de, die werden natürlich veröffentlicht. Und dann gibt's einen kleinen Preis.
Ja. Freu mich.
Super, jetzt haben wir auch endlich ein Gewinnspiel. Yeah, klasse. So, und du findest, Sünde tötet ist die Aussage des Christentums und deswegen trägst du den Pulli.
Naja, weißt du, tatsächlich, ich würde die Aussage tatsächlich immer noch unterschreiben, aber ja, es ist halt entsetzlich provokant, ne? Und super missverständlich. Und,
stimmt, wenn du draufstehen hättest, Jesus befreit von Sünden, dann würden alle sagen... Ja, ach, die Schokolade. So schlimm kann das nicht sein. Das will Jesus jetzt auch noch hier. So isst du irgendwie ein dickes Stück Schokokuchen und dann kommt Jesus an und sagt,
das muss ich erst
essen. Darf ich dich davon befreien? Und isst es einfach auf. So, aha, okay. Jesus befreit von Sünden.
Ja.
Deswegen ja. Sünde tötet. Ist einfach stabiler, ist klarer.
Naja gut, auf der Rückseite des Pullovers, ne, Leute, die sich ein bisschen mit der Antifa auskennen, ihr kennt ja, das war ja übrigens mal lange Zeit, übrigens lange diskutiert, tatsächlich im Rechtssystem. Ja, das Hakenkreuz, Darstellung ist ja in Deutschland verboten. Ja, und das durchgestrichene Hakenkreuz ist auch verboten, lange gewesen, weil es ja die Darstellung eines Kreuzes war und dann war es irgendwie Kunst. Die Antifa benutzt wahrscheinlich heute noch, gerne ein Symbol einer Faust, die ein Hakenkreuz zerschlägt. Und das hat dieses Hakenkreuz tatsächlich ersetzt, ja, mit Sünde. Also der Begriff Sünde wird mit der Faust zerschlagen. Und da steht dann drumherum, mach kaputt, was dich kaputt macht. Also auch aus der Antifa. Ja, die Jesus-Freaks haben ja da so ihre Herkunft. Und da konnte ich mich auch gut identifizieren mit der Jesus-Freaks-Herkunft. Und der Pullover ist ganz toll. Aber mach kaputt, was dich kaputt macht. Also die Sünde, ja. Und Sünde tötet und so. Aber es setzt ja Menschen unter Druck, die das nicht verstehen. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass das besser wäre, es nicht in der Öffentlichkeit anzuziehen. Habe ich auch manchmal gemacht, so. Gerade ganz gerne in meiner Gemeinde damals. Auch im Ruhrgebiet, auch im Studium ganz gerne. Leute völlig umgekippt teilweise. Irgendwie overall. Ja, glaube
ich. Ist auch erschreckend. Ist doch auch erschreckend.
Ja, ist ja so. Man muss ja auch mal ein Problem beim Namen nennen: Ditte und Zigaretten. So.
Was? Sünde und Zigaretten.
Ja, beides tötet. Tötet.
Gut. Ja, von Sünde kannst du halt so schlecht Bilder machen, wie sie, was sie hinterlässt.
Ja. Das stimmt. Die Schlacke in der Seele ist auf jeden Fall krasser als die in der Lunge.
Naja, aber es geht ja alles in den Himmel und das ist ja das Problem, weißt du? Damit sind wir schon quasi bei der Apostelgeschichte. Ja? Können wir quasi fast nahtlos bei der letzten Woche ansetzen, wo Jesus in den Himmel entflogen ist.
Ja, Jesus da, kehrt auch der im Himmel Rauch, Rauch und Sünden weg.
Schwefel und alles, was sonst noch im Tabak drin steckt.
Ja. Worum geht's? Wir lesen die Apostelgeschichte.
Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Ja. Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 12 bis 14. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern.
Erinnert euch, ja, Jesus hat mit den Jüngern rumgehangen, hat denen so ein bisschen erzählt, was in der Vergangenheit passiert ist und was jetzt passieren wird. Hat die so ein bisschen aufgeklärt, eingeweiht und dann gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, ich lasse euch eine Nummer da und ich rufe euch an. Und ist dann quasi in den Himmel hinaufgestiegen. Und dann standen da zwei Typen in Weiß, ja, die denen gesagt haben, Leute, ihr könnt jetzt den ganzen Tag in den Himmel gucken, so, aber das halte ich nicht eure Aufgabe, verteilt euch mal bitte auf die Welt und macht euren krassen Scheiß. Was mit den Jungs dann passiert ist, also mit den Zweien, weiß keiner so richtig. Ja, vielleicht sind sie ausgefadet oder auch in den Himmel aufgestiegen.
Zur war nächsten ja denn, Mission aufgebrochen.
Ist genau, klar. Aber war ja dann nicht mehr so wichtig, weil hat man ja schon gesehen, ja, be there, done that. So, und jetzt sind wir hier. Ja, Jesus ist im Himmel aufgestiegen und die Jünger gehen nach Jerusalem. Und ich mag es ja schon, wie der Text hier einfängt, mit Maßeinheiten, die sind so akkurat wie das ganze nicht-metrische System. Toll.
Ja? Sag mal.
Der Sabbatweg.
Schabbat.
Ich weiß ja nicht.
Eigentlich hätte ich gerne Schabbatweg gelesen, aber ich habe mal mich an die Sprachregelung in Deutschland gehalten.
Ja, Luther 2017, nee, ist ja sehr genau.
du bist da nur am Haten, ne?
Ja, die Junge, macht mich so fertig.
Ich versöhne mich mal mit dieser Bibel.
Ich versöhne mich mit dieser Bibel erst, wenn wir fertig sind mit der Scheiße.
Okay.
Sie kehrten also zurück nach Jerusalem und zurück von dem Berg, der Ölberg heißt, der nahe Jerusalem liegt. Ja, und wie weit ist er entfernt, Lukas?
Ja, ein Schabbatweg.
Der Schabbatweg, nur für die Leute, die das gerne wissen möchten, ne? Also der Sabbat, ja, ist jetzt quasi ein Zeitraum, wo man ja nicht arbeiten soll, hat sozusagen wieder hier eine der abgefahrenen Regelungen der Pharisäer. Kommt es tatsächlich dann mal wirklich eine abgefahrene Regelung der Pharisäer, kommt dann so zum Beispiel zustande, wie weit darf man denn laufen? Und eigentlich würde ich insgesamt sagen, das ist 1 Kilometer lang. Gibt so Leute, die sagen, es ist halt 900 Meter. Das darfst du am Tag zurücklegen. Das ist der Sabbatweg. Also die Strecke, die du gehen darfst, sodass es nur nicht als Arbeit gilt. Also du kannst ja zum Bäcker und zurück. Ja, und dann kannst du noch in der Wohnung ein paar Meter laufen und dann ist Schluss. Reicht noch für ein Brötchenfrühstück.
Ja, soweit sind sie gelaufen. Warum eigentlich ein Sabbatweg? Also ist das irgendwie relevant?
Das ist einfach nur eine Maßeinheit, Lukas.
Ja. Ja, ja. Gut, also relevanter ist vielleicht, woher sie kommen, ne? Vom Ölberg.
Ja.
Also die wesentliche Szene mit Jesus, wo er sagt, goodbye people, hab euch alle lieb und ich komme bald wieder, aber solange kommt Holy Spirit. Wolke, zack. Die findet auf dem Ölberg statt.
Ja, das ist ein bisschen bizarr, weil sie ja eigentlich noch beim Essen sind. Meine Vorstellung geht sie einfach immer vor die Tür.
Sie sind noch beim Essen?
Wie? Ja. Also, ne? Und dann lagen sie, dann haben sie gegessen und dann erzählt er ihnen alles Mögliche und auch plötzlich stehen sie auf dem Ölberg.
Ja, stimmt.
Ja, ein bisschen schräg. Oder sie haben ihr Haus im Ölberg, aber das stimmt ja nicht, weil sie dann nachher nach Jerusalem in ihr Haus gehen. Das kann uns dann Jesus erzählen, wenn er in 2000 Jahren wiederkommt.
Ja, oder also drei. Entweder es gibt so einen kleinen Schnitt, so ein Bzip zwischen den Anfangsversen hier, zwischen dem Mahl, ja, wo Jesus noch was berichtet, und dem Vers 6, wo es heißt, als sie zusammengekommen waren. Und dann sind sie auf einmal auf dem Ölberg. Oder sie essen auf dem Ölberg.
Oder ist es einfach scheiße geschrieben, mein Freund.
Ja, es könnte natürlich auch sein, dass Lukas, der sich damit brüstet, dass er auf alles Acht gegeben hat und alles in guter Ordnung aufgeschrieben hat, also natürlich auch guter theologischer Ordnung und nicht nur chronologischer, keine Frage, aber das ist schon ein bisschen witzig irgendwie.
Ja, ich glaube, es ist einfach scheiße. Man kann auch einfach mal sagen, man kann ja Autorin mögen und den Text mögen und trotzdem einfach sagen, aber schlecht, handwerklich,
ja,
einfach.
Ja, wäre jetzt ein klassisches Beispiel, wo man sagen könnte, naja, dann hat vielleicht jemand anders an diesem Text mitgeschrieben und deswegen taucht hier auf einmal der Ölberg auf, weil man theologisches Interesse damit verband. Sagt an der Stelle, aber soweit ich weiß, gar keiner.
Oder selbst wenn es einer sagt, es ist es wieder irgendeine Professor oder Professorin, der die einfach damit Geld verdient, Sülze zu sammeln.
Ah, Schmerzen. Gut, Simon, ich übergehe diesen Aspekt. Schön ist es ja, wenn das der Ort, also ne, dass der Ort der Ölberg sein soll, in dem Jesus da aufgenommen wurde, verbindet ja eine ganze Menge Szenen.
Bei dem Ölberg?
Kannst du ans Markus-Evangelium denken. Ist in Lukas so ähnlich?
Naja, also die sind ja auf dem Ölberg. Doch. Also,
warte. Was denn jetzt?
Der Ölberg ist doch die Szene im Wesentlichen, wo Jesus ja auch irgendwie sagt, lass mal den Kelch an mir vorübergehen und haltet mal Wache, Jungs. Und nackte Jünglinge rennen davon, Ohren werden abgeschlagen. Drama, Drama, Drama.
Der Ölberg ist der Ort von Jesu Zweifel, genau. Und wenn man sich einfach ein bisschen zurückdenkt, sozusagen, 43 Tage, ja, dann steht man da gerade, ist das die Nacht, in der alles verloren scheint und in der Jesus klar wird, dass es alles dramatisch wird und kaum 24 Stunden später, nicht mal, 12 Stunden später ist es auch schon soweit und die Jünger checken es noch nicht mal und haben alle Angst und Schiss und innerhalb von dieser kurzen Zeit, innerhalb von 43 Tagen verändert sich alles. An diesem Ort.
Ja, und gecheckt haben sie aber immer noch nicht so viel.
Ja, sie stehen noch da und schauen in den Himmel.
Ja,
ja, genau.
Deswegen gehen sie jetzt auch zurück nach Jerusalem.
Ja.
Und das Witzige ist, da scheinen die ja ganz gute Butze zu haben, die 12. Weil sie da quasi im Obergemach des Hauses hinaufsteigen, wo sie pflegten, sich aufzuhalten. Schon ziemlich nice, sag ich mal.
Naja,
ich weiß nicht. Oder ist es immer noch dasselbe Ding? was sie also seit Wochen einfach gemietet haben. Wo dieser willenlose, unbekannte ihm die Butze zur Verfügung gestellt hat.
Der Herr bedarf seiner.
Ja, aber das ist eine gute Rechnung, ja.
Ja, geil. Ja. Naja, also das ist ja irgendwie ein Versammlungsort, der vielleicht tatsächlich der Urgemeinde dann, die sich dann bildet, erhalten geblieben ist.
So ja. Wie, weiß ich nicht, so wie Herthas Eck in Berlin.
Das Obergemach, ist das, was hat das eigentlich damit auf sich? Ist das irgendwas Besonderes?
Naja, ich denke mal, das ist einfach...
Du hast doch sowas studiert.
Ich hab sowas studiert, aber mir ist so aufgefallen, im Markus-Evangelium konnte ich auch im Außenstehgreif eigentlich ganz viel sagen, so, aber bei den Obergemach, da ist immer ein bisschen meine Perspektive geringer. Da geht es tatsächlich, da merke ich, dass auch mein Bild ganz stark von dem Bild der 12 Apostel mit Jesus geprägt ist, von Da Vinci. Und ja. Das kann nicht richtig sein. Weil da ist es ja im Wesentlichen so ein Obergemach mit krassen Ausblick und so. Und ich glaube das nicht. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach, ja, also wahrscheinlich ein Wirtshaus, wo es halt einen Essenssaal gibt, eine Etage höher. Wirtshaus. Und wahrscheinlich der Besitzer irgendwo im Erdgeschoss lebt. So.
Wieso Wirtshaus? Wirtshäuser gab es in der Antike kaum.
Ja, okay, Wirtshaus nicht. Was kann man denn?
Wirtshäuser waren Spelunken, das waren so, da hat man die Damen gefunden.
Ja, was will ich eigentlich sagen? Die werden bewirtet von einem Besitzer, der da so seinen Raum hat und wahrscheinlich im Erdgeschoss lebt. So wie das auch üblicherweise Sinn macht. So. Weil das Gute ist, du kannst ja, haben wir uns nicht mal darüber unterhalten, wie architektonisch grundsätzlich die Häuser inszeniert waren?
Ja, aber es hängt ja sehr unterschiedlich. Also wenn ich jetzt denke an Land, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, als dieser Gelähmte da durch die Decke gereicht wurde. Mhm. Markus Evangelium.
Ja.
Und das ist ja so eine Szene, kannst du dir auch vorstellen, dass halt unten einfach tatsächlich so normalerweise die Tiere hausen und dann da so eine Rampe kommt und dann im ersten Stock sozusagen ist eigentlich der Aufenthaltsraum, wo das ganze Leben stattfindet. So, also schlafen quasi. Und darüber dann halt das Dach. So, und
was ja auch tatsächlich total Sinn macht, weil man die Wärme der Tiere tatsächlich nutzt, um zu heizen. Das hat man tatsächlich im Mittelalter in Europa auch so gemacht.
Ja, also hier könnte das tatsächlich schon was Repräsentativeres sein, ne? Weil ja. So bei der Geschichte mit dem Arm mal ja auch so ein paar Throw-Pillows auftauchen und so, auf denen man sich so hinstellen kann und so. Also es ist ein Raum, in dem man Fest mal feiert. Hat wahrscheinlich auch ein paar Fenster. So. Also nur,
Kissen,
dass man sich mal ein bisschen
ein
vorstellt.
Decken.
Ist ein ordentlicher repräsentativer Raum, in dem sie sich aufhalten. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht ein bisschen fancy ist, sich da noch einen Wirt vorzustellen oder sowas. Es wird ihnen auf jeden Fall überlassen. Muss von jemandem sein, der ein bisschen reicher ist, der sowas übrig hat sozusagen. Kann auch ein Haus mit 2 oder 3 Stock gewesen sein. Aber jedenfalls ist das quasi das repräsentative Zimmer des Hauses, in dem sie chillen.
Ja.
Ja. Genau. Und wer chillt da? Das ist jetzt natürlich die große Frage.
Im Wesentlichen die restlichen 11. Man könnte tatsächlich beim Lesen so ein bisschen stocken und am Ende sagen, oh, Judas, der ist doch tot. Aber es gab noch einen anderen Judas. Und das ist er nicht. Ja, so, der gute Judas ist der Sohn des Jakobus. Genau. Und die Jungs hängen alle hier zusammen rum. Also, ne, Petrus, Johannes und so weiter und so weiter und so weiter. Mit ihren ganzen fancy Namen so. Bartholomäus mag ich immer noch am liebsten. Und zusätzlich ja. Ja, ist da auch die Family
ja,
von
aber,
Jesus.
Nee, du bist ja zu schnell hier.
Ich bin zu schnell, aber ich weiß noch nicht so genau, worauf du ihn ausbrechst. Weißt du doch.
Ja, du weißt ja, ich schaue mir gerne hier die Details an und die dich immer langweilen und nerven. Ja. Das habe ich hier jetzt auch gemacht. Jetzt
ein Namensregister, da kriege ich immer Anfälle. Ja. Überspringe ich einfach.
Aber es ist interessant, ja, weil wie es aufgeschrieben ist. Also manchmal ist an der Bibel ja einfach spannend, wie die Reihenfolge ist oder wer wie genannt wird und so. Oder halt, dass auf Fragen in der Regel keine Antworten kommen, sondern andere Bullshit geredet wird. Und die Frage ist, warum? Manchmal
Leute,
kann man
hört,
damit was anfangen.
Hier haben wir Lukas Klette, der uns einen Namenregister erklärt. Ich bitte um Popcorn.
I can't. Ich weiß auch noch nicht, I don't know where this is going. Ich habe nur, und in der Englisch klingt der wirklich total viel schlauer. Ich guck mal, vielleicht wird irgendwas draus. Ich fand nur interessant, deswegen habe ich jetzt nochmal nachgeschlagen, was bei Lukas 6, wo die Apostel berufen werden von Jesus, was da für Namen auftauchen und welcher Reihenfolge vor allem. So, und da geht es natürlich auch los mit Petrus. Wobei, da steht noch Simon, den er auch Petrus nannte. Also Simon, der auch von Jesus Petrus genannt wurde. Hier ist er jetzt Petrus. Ja, also kleine theologische Feinheit, ja, aus dem auch mal Petrus genannten Simon wird jetzt tatsächlich Petrus, der Stein, der Kiel.
Aber das ist ja auch naheliegend, dass er hier nur Petrus genannt wird, weil die Apostelgeschichte, anders als die Evangelien, sich ja nicht auf die Zeit bezieht, wo Petrus noch Simon war, sondern das ist ja total auf die aktuelle Zeit.
Ja, aber jetzt nochmal theologischer Blick. Also aus dem Simon, der schwankte zwischen dem Petrus und dem Simon, ist auf einmal ein Petrus geworden. Also es ist eine Entwicklung zu einem Ende gekommen. Ich will es nicht übertreiben mit dem Namen, ne? Aber kleines Detail, kleine Andeutung. Nächstes kleines Detail, wiederholt sich zweimal, ist eigentlich müsste jetzt ja Andreas auftauchen, der Bruder von Petrus. Ja, es war auch die Reihenfolge. Petrus und sein Bruder Andreas stehen am Wasser und fischen. Und Jesus ruft sie. Ja, du guckst schon so geil, ne? Aber ich zieh's jetzt einfach durch.
Ich höre dir aufmerksam zu. Und gleich kommt die Bombe und ich denke mir so, boah, mein Leben hat sich verändert.
Wie gesagt, ich werde dich natürlich hart enttäuschen, beziehungsweise ich werde deine Erwartung genau erfüllen, dass ich nämlich eine lange Rede und nichts zu sagen habe. Trotzdem versuche ich es.
Du bist ein richtiger Pfarrer, ey.
Danke, du Arsch. Typisch, ja. Ach. Also, nach Petrus taucht jetzt Johannes auf, der in der Aufzählung von Lukas 6, klingt jetzt selber schon für mich ein bisschen dämlich, der da eigentlich als Vierter genannt wird. Ja, weil Johannes der Jüngste ist. Also, ne, Jesus trifft auf Petrus und Andreas und auf Jakobus und Johannes. So wird es am Anfang beschrieben und so sagt es auch Lukas 6. Und jetzt taucht aber hier auf Petrus, dann Johannes, dann Jakobus und dann Andreas. Ich finde das halt nur deswegen funny, weil das so eine Umkehrung quasi der Reihenfolge ist. Nicht mehr der Älteste zählt und nicht mehr die Bruder- und Geschwisterverhältnisse zählt hier in dieser Reihenfolge, sondern so die Letzten werden die Ersten sein. Ja, der Jüngste, Johannes, ja, kommt direkt nach Petrus, der jetzt ein richtiger Petrus ist. Und dann kommt dasselbe mit Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus. Da heißt es nämlich bei Lukas 6 noch, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas. Ja, Thomas von der letzten rutscht auf die zweite Position vor. Ausgerechnet der Zweifler, ja, der immer dieses abwertende, ach, der zweifelt, ja, ich weiß, du hast es schon hart kritisiert, in der Markus-Staffel, aber der rutscht jetzt nach vorne. Ich will jetzt nicht ewig weiter darüber reden, sondern nur sagen, es tauscht sich hier was aus und ich habe irgendwie das Gefühl, reines Gefühl, dass damit irgendwie auch theologisch was gesagt ist dazu, dass sich die Reihenfolge verändert. Letzte werden Erste. Die unwichtigeren aus Lukas 6 sind irgendwie wichtiger geworden.
Lukas, weißt du, warum das übler Bullshit ist?
Ja.
Weil du erinnerst dich ja noch, dass die Donnersöhne zu Jesus kommen und sagen, hey Bro, können wir eigentlich ganz steil eskalieren, wenn du dann in den Himmel gehst mit dir zusammen. Ja.
Ja.
Und da sind wir ja auch zu dem Schluss gekommen, diese ganze Idee mit erster, bester, krassester Typ, ja, im Inner Circle von Jesus zu sein, ist halt alles kein Thema. Ist halt völlig egal. Es hat überhaupt keine Relevanz für Jesus. Punkt. So. Und jetzt kommst du hier mit so einer Namensscheiße, Reihenfolgenummer, weil ich ja wirklich fast Ausschlag kriege, während das ich dir zuhöre, vor langer Weile. Ja. Mein Gott.
Danke für deine Ehrlichkeit.
Also pass auf, eine Sache, ja. Bei einer Sache würde ich dir fast noch ein bisschen zustimmen unter Krämpfen, ja, dass Petrus an erster Stelle genannt wird, weil er tatsächlich wahrscheinlich den Leuten immer als erstes eingefallen ist. Könnte aber auch sein, ja, dass Lukas, der mit Petrus, oder der Autor von Lukas, der mit Petrus die ganze Zeit rumgehangen hat, ja, den halt gerade als erstes in den Sinn kommt. So. Aber, Alter, die Nummer mit Reihenfolge und so ist ja gequirtelste Scheiß, den ich seit Jahren von dir gehört habe.
Okay, das beruhigt mich, weil es ist ja jetzt nicht so unglaublich bescheuert, sondern nur relativ bescheuert.
Naja.
Dann habe ich ja sonst noch eine relativ hohe Qualität. Ja, das Problem an meinem, also ich sag mal, ich habe jetzt erstmal nur die Wahrnehmung und die Deutung ist noch ein bisschen offen. Was ich aber gerne festhalten will an der Stelle ist, für Jesus sind die alle eins. So. Also die Letzten werden die Ersten sein. Jesus macht sich zum Letzten für alle, damit alle, die es nicht verdient haben, die Ersten sind. Er setzt uns auf Platz 1, er hebt uns nach oben. Das, was wir nicht verdient haben, das schenkt er uns und nimmt dafür das, was wir verdient hätten an. Die Last Position, wir kriegen die Pole Position sozusagen. Ne? So, also keine Frage, da sind alle gleich für Jesus. Aber in der Urgemeinde und den ersten Leuten, die Jesus dann nachgefolgt sind und von ihm weitererzählt haben, hat sich eine gewisse Hierarchie rausgebildet. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich will nur sagen, vielleicht schlägt sich das hier in irgendeiner Weise nieder. Und dann ist es doch witzig, dass hinter Petrus, der dem großen Anführer, ja, gleich Johannes der Jüngste kommt. Dass der gleich so eine große Bedeutung hat. Gut, egal. Ich will es jetzt nicht ewig weiter strapazieren. Jedenfalls sind es diese. Und ja, ich wäre wirklich mal interessiert an der sinnvollen Auslegung dieser Beobachtung, die ich da gemacht habe. Und werde dich aber nicht weiter damit strapazieren. Und jetzt kommen wir zum letzten Vers, den du schon lange haben wolltest. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern.
Und da wird an dieser Stelle ja so ein bisschen das erste Mal der Rahmen geschaffen für die erste Generation Christen oder eigentlich Juden, ja, ist ja eigentlich Juden. So.
Das sind alles Juden, ja.
Alles Juden, so. Und das ist tatsächlich das mal die Rahmung, ja. Da, wie sie sitzen, das ist halt eigentlich geil, weil das muss man sich jetzt halt wieder vorstellen. Jetzt wird es halt wieder, für mich wird es wieder relevant, ja, nach diesem Namensregister-Albtraum. Die sitzen da jetzt, ja, im Obergemach und chillen und beten zusammen.
Ja.
Und die alle kannten Jesus, alle kennen Jesus, alle mögen Jesus, Jesus mag die alle, ja. Also vielleicht seinen jüngsten Bruder, keine Ahnung. Sag ich jetzt mal wild, ja, weil jüngere Brüder haben ja immer ein bisschen auf die Fresse bekommen. Hoffentlich auch er, sonst bin ich nämlich nicht Leidensgemeinschaft. Ja. Dein Bruder ja auch, so. Was will ich eigentlich sagen? Das ist richtig geil, dass die alle zusammensitzen und dass die Zeit miteinander verbringen und tatsächlich jetzt Glauben teilen. Das passiert jetzt tatsächlich first time. Das ist, ja, Englisch klingt immer eloquenter. Es passiert das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass christlicher Glaube passiert. Das ist der Moment.
Das ist total also unterdeutend vielleicht. Meinst, im Sinne von, die bilden eine religiöse Praxis aus, oder was meinst du?
Nein, das ist die Glaubensgemeinschaft. Jesus ist ja jetzt erstmal wirklich weg, ausgefadet, ja, aufgefahren in den Himmel oder was auch immer er da gerade macht, ja, Regen. Ja. Und die sitzen das erste Mal nach dieser ganzen Nummer zusammen und sind versammelt, eine Glaubensgemeinschaft.
Ja, versammelt im Namen Jesu.
Ja, ja, mein Gott, das ist die Urgemeinde. Danach geht's bergab, aber das ist erstmal der Schüt. Richtig geil.
Der Schüt, ja. Genau, und sie besteht eben aus diesen genannten Jüngern und am Ende werden in nicht mehr zeitgemäßer Weise noch die Frauen kurz abgefrühstückt und aber jetzt taucht irgendwie so ein bisschen wie als Schwerpunkt am Ende, manchmal gibt es auch eine Betonung am Ende, tauchen noch Maria, die Mutter Jesu und die Brüder auf. Also das ist nicht nur eine Veranstaltung und das ist ein langer Bogen, der sich auch vom Markus-Evangelium schlagen lässt. Ne? Also die Reaktion der Familie von Jesus auf sein Wirken und darauf, dass die Massen ihm hinterherrennen. Ja, was war die Reaktion, Simon?
Na, die waren die Einzigen, die zu ihm gehalten haben.
Nee, überhaupt nicht. Die haben
ach so,
gesagt,
du meinst,
was, erst von
am
Sinn.
Anfang, als sie ihn als den Nacken gehalten haben. Ach, ja,
genau,
damals.
Ja, ja, genau. Ja, ja, und, ja. Er sitzt sich dahin und guckt sich um und sagt, wer sind meine Waren? Wer sind meine Brüder und meine Schwester und meine Mutter? Ja.
Und das ist ja auch richtig krass,
und
weil sagt, sie, wenn sie jetzt...
Die um mich sitzen und mein Wort hören,
ja. Ja, und das ist ja auch das Krasse. Klar, also das ist die Mutter von Jesus und das sind die Brüder, aber die sind, und das ist mir halt auch wichtig, die sind halt nur Teil der Glaubensgemeinschaft. Also, doch, das ist mir deswegen wichtig, weil Blut halt hier nicht dicker als Wasser ist.
Haha, Taufwasser. Stark, Simon, das war wirklich, muss schon sagen.
Ja, ich sag's ja. Und das ist einfach sehr wichtig, weil hier kann man wieder gemeindebautechnisch und auch, sagen wir mal, firmenbautechnisch einfach etwas sehen. Ja,
ja, also
das nicht immer Sinn macht.
So ein Konzept.
Ja, nö, ja, klar, also weißt du, die Frage muss man sich ja immer stellen, wenn man ernsthaft Gemeinde baut, wie ein richtiger erwachsener Mensch, der denken kann, dann muss man sich die Frage stellen, wie sieht denn Kirche aus? Ja? Und wie ist es denn nicht scheiße? So, und das ist nämlich auch wichtig, dass Verwandtschaft da einfach keine obere oder niedrigere, also das ist wichtig, weder tiefer oder noch höher, von der Priorität gewertet wird, so. Sondern dass halt im Wesentlichen alle einmütig da dranhängen. Wenn hier die Mutter von Gott, ja, wenn die einfach nur zwischen den Leuten sitzt, so, dann ist das einfach steil. Ja. Ich weiß, ja. Die Katholiken sehen das ein bisschen anders. Bin halt keiner. Sorry.
Okay, gut, das könnten ja einige nochmal hier ergänzen, der Christoph vielleicht oder so. wie ihr das so seht. Aber protestantisch lassen wir es jetzt mal so stehen. Genau, also, aber andererseits, ne, ich will nochmal sagen, mit denen ist auch ein Prozess passiert. Bei denen hat sich auch was umgeordnet. Ja, aus dem anfänglichen Hill, what the fuck, wird tatsächlich Glaube. Und zwar nicht nur so was? Einer, der, der halt mit zum Kreuz geht und sagt, boah, krass, scheiße. Sondern die werden Teil dieser Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, das ist nicht nur ein Trauerclub sozusagen, der sich da hinsetzt und sagt, scheiße, Jesus ist weg, sondern ne, die sind jetzt in ihren Alltag zurückgegangen erstmal. Das Witzige ist, ja, es gibt ja diese Leerstelle ja, davor, also Jesus verschwindet und dann sagen die, hier Leute, start nicht in den Himmel, sondern geht, macht euch auf den Weg. Und das Erste, was sie machen, ist, sie setzen sich halt hin. Sie laufen zurück ins Haus, nicht weiter, als man am Schabbat gehen darf, setzen sich dahin und warten. So, aber das gehört auch dazu, ne? Das hast du ja gesagt mit deiner, hier Folge 2 war das, mit deiner hier aus der, da war doch hier auch dein Leadership, die Latenzphase.
Ja.
Ja, genau. Sie machen erstmal krass Latenzphase. Aber sie starren halt nicht nur in den Himmel, sondern sie handeln richtig. So, das finde ich nochmal wichtig hier. Sie hielten einmütig fest am Gebet. So, also die machen was und nichts Unbedeutendes. Sie beten.
Genau, sie beten, wie auch immer das aussah. Das scheint Lukas auch gar nicht wichtig gewesen zu sein, das jetzt noch ausführlich zu bequatschen und irgendwie noch darzustellen, sondern einfach nur, sie haben es gemacht. Und wahrscheinlich, ja. Davon ist auch auszugehen, haben die jetzt da keine fantastische, transzillionstel abgefahrene Praxis gehabt. So.
Oh, dann, ich glaube, die hatten natürlich Worship-Songs und Fahnentanzen und ne, also da Eindrücke haben die geshared die ganze Zeit. Also das weiß ich auch.
Hat die Wissenschaft rausgefunden, ne?
Nee, das war ein Eindruck.
Ah, ach so. Oh, ich bin ja beruhigt.
Okay. Genug Polemik, zurück zur Ernsthaftigkeit.
Genau. Nee, aber richtig geil. Also einfach auch da, ne, was ist Lukas wichtig? Lukas ist wichtig, alle sind gleichzeitig zusammen. Die Familie hat die Nummer nicht nur akzeptiert, sondern in sich aufgenommen, ja. Sie sind assimiliert in der Gruppe, richtig toll. Und diese Gruppe ist nach dem Aufstieg von Jesus woanders hin, geht sie nach Jerusalem und hält die erste Gemeinschaft so. Ja. Das ist richtig, richtig krass, Leute. Und das ist Lukas wichtig. Und nicht, was die labern, was die fressen, wie viel davon, wann, wo. Das ist alles egal.
Ja,
so, das muss man sich einfach auch geben. So, deswegen braucht man auch, das ist einfach mein Beispiel, ja, warum man keine Kirchen braucht, warum man keine Pfarrer braucht, nicht so ungut, Lukas, warum man diese ganze Gesülze ist einfach alles drumherum. Das kann alles toll sein, das kann alles irgendwie Halt geben und Stabilität. Aber der Glaube an Christus scheißt einfach auf sowas.
Okay, Bruder, darüber werden wir uns in der nächsten Zeit noch auseinanderhalten, was genau das bedeutet. Ich würde dir ja durchaus zustimmen und gleichzeitig das auch radikal ablehnen. Aber das ist ja immer so bei unseren Gesprächen.
Ja,
ich muss mich zurückhalten jetzt. Was ich noch bemerkenswert finde, ist in dem Fall,
wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit.
Auch wenn das hier nicht genderkorrekt gemacht ist, die Frauen nicht auch beim Namen genannt werden, was nicht der Fall sein müsste, die sind alle zusammen in einem Raum, ja, also hier wird auch nicht irgendwie getrennt oder sowas oder die Frauen kochten unten, während die Männer beteten oder sowas, nee, alle sind einmütig und einmütig ist vielleicht nochmal ein interessantes Wort, so, also ich glaube, für manche Leute klingt das vielleicht auch ziemlich negativ, so einmütig, das klingt fast so wie einfältig, so, wo ist der Streit, wo ist die Debatte, wo ist die Auseinandersetzung?
Ja, das könnte man tatsächlich annehmen, aber es ist ja, weißt du, das ist ja das Witzige. Das ist, glaube ich, auch etwas, was vielleicht ja auch ein bisschen in unserer Zeit, ich weiß gar nicht, wie wir kulturell heute aufgestellt sind. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich bin ja ein Mensch, der gerne Streitkultur hat und sich gerne intensiv unterhält und immer so ein bisschen unglücklich darüber ist, wenn Leute sich nur noch irgendwie von ihrem Alltag erzählen, so, weil ich dann mal denke, gut, es passiert nichts mehr. Dann können wir jetzt auch alle sterben. Ja. Und das fühlt sich, könnte man hier schon so sehen. Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, es ist ja auch eine total krasse Errungenschaft, der ganze Prozess, der dazwischen liegt. Ja. Es ist zwischen Jesus springt in den Jordan und mischt die Menge auf, ja, bis hierher ist so viel passiert. Und auch wirklich, also ich meine, Judas, der andere Judas, ja, der wird gerade von den Krähen gefressen, so. das ist ein bisschen bitter, so. Und ich mag das auch nicht, dass das so ist, aber das wird eine Sonderfolge geben übrigens. Es steht auf einer Liste.
Steht auf der Liste,
ja. Schilas Liste. Jedenfalls, das ist so ein bisschen bisschen krass so, weil es ist einfach ein Friedensprozess und es ist safe, ja, das habe ich ja vorhin gesagt, danach geht's bergab, safe streiten die sich wieder.
Ja. Aber ich hätte fast gesagt, ja, das ist halt nicht vom Himmel gefallen, aber in gewisser Weise ist es mit Jesus vom Himmel gefallen. Nur wenn Gott etwas vom Himmel fallen lässt, dann dauert es sehr lange, bis es fertig ist.
Ja, so, oder so es lange, sind Frösche oder andere Sachen.
Ja, das könnte natürlich auch passieren. Also, sie halten einmütig fest am Gebet. Wenn man sich das Wort anguckt im Griechischen, ja, so ein bisschen hier Pfarrer sein darf man ja raushängen lassen, ja, weil das bedeutet ja so viel. Du forderst es ja quasi, sonst würdest du ja nicht ständig darauf eingehen.
Ja. Das ist mein Hilferuf.
Ja, also das Adverb da homotymadon heißt so viel wie, also homo kennt man ja. Und Timos ist so quasi Leidenschaft so.
Passion. In gleicher Passion.
Mit derselben Leidenschaft. Also so, das ist, und ich glaube, das beschreibt das irgendwie eigentlich schön so. Also da geht es nicht darum, dass alle dasselbe sagen und denken und sich an dasselbe erinnern. Ich glaube, die haben sich bestimmt ausgetauscht über das, was sie erlebt haben in den letzten 40 Tagen und davor mit dem Tod Jesu und auch die Zeit, die sie mit ihm verbracht haben. Und Maria wird erzählt haben, was sie so in ihrem Herzen bewegt hat. Ne? Lukas berichtet es ja in Lukas 2, Lukas 1 ist das noch, ne? Die Ankündigung der Geburt. So, und und in Lukas 2 kommen dann alle zu ihr und berichten dann, was sie von den Engeln gehört haben, und Maria checkt es gar nicht, und da heißt es, sie bewegte all diese Gedanken in ihrem Herzen. Und sie wird das irgendwie da auch geshared haben. Und die haben halt dieselbe Leidenschaft für diesen Jesus und für den Glauben. Und dies teilen sie in diesem Obergemach irgendwie in irgendeiner Form im Gebet. Und das finde ich krass. Und ich glaube, das ist wirklich hilfreich, nochmal sich bewusst zu machen, dass Glaubensinhalte super wichtig sind und die Art und Weise, wie Glaube gelebt wird, wie gebetet wird, auch super wichtig ist. Aber das, wovon das Ganze zusammengehalten wird, ist letztlich die Leidenschaft des Glaubens. Vertrauen auf Gott, das Gott allein schenken kann, und Leidenschaft für Gottes Sache und für Gott selbst, für Jesus, die Gott selber schenken kann. Und die hat er aufgebaut in den Leuten über diese gesamte Zeit. Das, wenn du jetzt über Gemeindebauen sprichst, ich fühle mich ja immer ein bisschen schlecht, wenn du so davon sprichst, als könnten wir Gemeinde bauen. Ich glaube, der Herr baut seine Gemeinde, das ist ein bisschen biblischer. Aber wenn wir darüber überlegen, wie wir da unseren Teil drin spielen, dann ist das vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, finde ich, so zu fragen, können wir diese Leidenschaft irgendwie nicht entfachen? Entfachen können wir sie nicht, aber entdecken, wiederentdecken. Und wie können wir die in den Mittelpunkt stellen und nicht in erster Linie irgendwelche Referate über Glauben halten, wenn wir predigen oder wenn wir uns austauschen, sondern halt wirklich diese Leidenschaft miteinander teilen? Ich glaube, die steht auch da, sonst würdest du das ja nicht durchziehen mit diesem Glauben, mit all dem Scheiß, der in der Kirche passiert und der dir dann immer vorgeworfen wird, weil du bist ja einer von denen und was auch immer. Ja, da ist ja eine Leidenschaft irgendwo, die vielleicht gar nicht gesehen wird.
Ja, eine Arbeitskollegin von mir, die Psychologin ist, die meinte letztens zu mir auch, immer wenn sie mich sieht, denkt sie als erstes an einen Pfarrer und nicht an einen Sozialarbeiter. Das ist dann ein Lob von ihr.
Ja, bei ihr ist das ein Lob, bei dir wäre das echt so ein Downgrade.
Boah, naja. Also
inzwischen geht's wieder, ne?
Ja. Nee, aber das ist es ja. Also, ich weiß immer nicht, wie man das vermitteln soll, Lukas. Leidenschaft für Gott zu haben bedeutet halt nicht bescheuert sein und bedeutet auch nicht alles zu glauben und bedeutet auch nicht Jesus nur geil zu finden und Gott.
Das kann es alles auch nicht bedeuten. Wenn man nicht leidet, wo ist denn die Leidenschaft?
Ja, das ist ja der Punkt, Lukas. Ich verstehe das tatsächlich nicht, weil das sind Dinge, die gehen nicht in mich rein. Ja? Es geht nicht in mich hinein, mich einfach an so einen in so eine Angelsehne hängen zu lassen oder wie so eine Kuh an einem Flock binden zu lassen, weil es leichter ist. Ja, aber das Problem ist halt, das führt halt alles nicht in die Erkenntnis. Das Einzige, was in die Erkenntnis führt, ist, sich wirklich mit diesem ganzen Ding auseinanderzusetzen. In all seinen Facetten, in der ganzen Licht und in der ganzen Dunkelheit und in der ganzen Scheiße, die dazwischen passiert, ey. Und nur dann kannst du, nur dann, und es gibt keinen anderen Weg, ja, safe, so. Nur dann kannst du tatsächlich irgendeine Art Reich Gottes bauen. Und nur dann kannst du
warte, jetzt.
Nur dann geht halt in irgendeiner Form das christliche Leben so. Dann geht halt der Kontakt mit Gott. Alles andere ist so blöderweise einfach so eine Verirrung, die Menschen immer dazu führt, dass sie irgendwie kaputt gehen und ausbrennen. Und das ist das, was ich so bitter finde, weißt du? Ich finde die Botschaft von Jesus super krass so. Mich wirklich, wenn ich darüber nachdenke, der bamst mich das immer weg. aber was drumherum installiert wird, um sozusagen es leichter zu machen zu glauben für Menschen oder attraktiver, das ist halt gehaltlos. Das hat einfach keinen Biss, das hat keine Materie und du verhungerst mit jedem Bissen, den du in dieses Brot reinballerst. So. Es ist so hohl. Ja, und das ja, und sorry, dann sind die Kirchen halt kleiner und dann sind halt da weniger Leute, aber die da sind, die sind befreit, Mann. So. Und befreit sein bedeutet halt alles, ja, und nix. So, das ist halt das Blöde. Das ist halt alles nicht so easy. Ja, darüber muss man nachdenken, da muss man mit kämpfen mit sich und mit anderen und da muss man irgendwie ringen, so. Das geht halt nicht, dass du dich halt irgendwie hinsetzt und sagst, boah, ich bin jetzt Jesus, Christ, ja. Das geht halt nicht, dass du dich irgendwo in eine Kirche stellst und dann kommt irgendeiner von vorne und sagt, jetzt sollen alle mal die Hand heben, die sich bekehren wollen. So läuft das nicht. Das ist nett, ja, das ist auch irgendwie schön, dass du so eine Haltung einnimmst und dich bekehren willst und so, aber die ganze Nummer, die ist übernatürlich, Mann. Und deswegen passiert Übernatürlichkeit nur da, wo du dich darauf einlässt und nicht irgendwelchen menschlichen Regeln folgst. So, das macht mich so fertig. Ich habe so richtig Bock auf die Scheiße. Und ganz ehrlich, natürlich wäre ich gerne Pastor oder Priester oder Pfarrer oder was geworden, so, aber halt unter meinen Bedingungen. Ja? Und die Bedingung ist halt, dass du es ernst meinst und nicht nur Scheiße reden musst, so. Ich weiß, Lukas, das ist nämlich der Unterschied zwischen mir und Lukas. So. Lukas schafft es ja, auf eine unfassbar diplomatische Weise, sich mit Menschen so cool zu stellen, dass er dann trotzdem machen kann, was er will. Aber so bin ich halt nicht. Ja? Ich stehe halt da mit irgendeinem superintendenten Professor und denke mir, du bist ein Nacken. Du bist ein Nacken. Und da kann ich nicht drum rum und muss denen das am Ende auch sagen. Und spiegeln den Leuten, dass die total bescheuert sind.
Du spiegelst das denen nicht nur, das ist das Problem. Ach Simon, jetzt Mann, hast du mich leider durchgespielt, jetzt kann mich keiner mehr ernst nehmen, weil alle den Eindruck haben.
Nein, nee, Lukas, und das muss man auch sagen, Lukas findet die Leute ja auch alle toll. Ich weiß nicht, wie er das alle zusammenbringt. Ja, glaube, alle Menschen toll finden, die eigentlich total räudig finden, es ist Wahnsinn. Ich mag Lukas glauben,
man
total.
Man muss dich einfach lieb haben, Simon. Es ist einfach so. Okay, vielleicht nochmal letzte Bemerkung zurück zum Text.
Ja, was machen wir eigentlich? Ey?
Also all diese Homies, die hielten, also was haben sie gemacht? Ja, sie haben gebetet, aber genau, sie hielten einmütig fest am Gebet. Also was haben sie gemacht? Sie haben gebetet, aber sie haben auch daran festgehalten. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Challenge. Also wenn es darum geht, woher kommt eigentlich Leidenschaft des Glaubens? Woher kommt eigentlich diese Einmütigkeit, ne, diese gemeinsame Leidenschaft? Dann glaube ich, dass sie letztlich natürlich nur von Gott kommen kann. Und was kann man tun, damit man was von Gott bekommt? Ja, nichts kann man tun, damit man sich verdient. Jesus hat alles kostenlos geschenkt. Ja, freie Gnade, freie Vergebung, freie Liebe, hätte ich fast gesagt.
Na, irgendwie ist ja auch nicht falsch.
Sind wir schon wieder bei irgendeinem Spiegelaufmacher. War Jesus wirklich nicht mit Maria Magdalena zusammen? So, dafür kann man nichts tun für den Glauben, aber diese Leidenschaft wieder zu decken, ja klar, da kannst du nur bitten, ja, und das ist das Thema vom Gebet, ja, zu sagen, Gott, I don't see it, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht mehr, ob ich es will, aber ich bete jetzt darum, ich bitte dich, und das ist das Gemeinsame, und das verstärkt sich gegenseitig, ja. Dieses Festhalten, dieses nicht einfach sagen, naja, jetzt ist halt eine Zeit, in der Gott irgendwie nicht da ist, wir sitzen hier im Obergemach und wir irgendwann wird es auch langweilig, sondern wir bleiben dran, wir beten weiter, wir bitten weiter. Und am Ende sag ich, am liebsten, wenn ich Lieder singe und Gott anbete, dann sage ich am liebsten, du bist auch dafür verantwortlich, Gott, dass ich glauben kann. Du bist dafür verantwortlich, dass das Feuer des Glaubens in mir brennt, dass das Licht leuchtet, dass ich vor den Leuten leuchten lassen soll von dir. So, zünd's an, Mann! Ich kann's nicht so. Also bitte, Gott, bitte erbarme dich so. Und ich glaube, das ist ja vielleicht das, was die gemacht haben. Festgehalten haben am Gebet, also ne, sich wirklich gegenseitig dazu ermutigt haben und gesagt haben, Leute, lasst uns darum bitten, dass Gott uns nahe ist. Und darin hat sich diese gemeinsame Leidenschaft eingestellt. Ja, das gemeinsame Festhalten am Gebet ist ein Ausdruck dieser gemeinsamen Leidenschaft für Gott und für Jesus. Und es ist gleichzeitig das, was diese Leidenschaft weckt, verstärkt, fördert. So. Und eines Tages kommt der Heilige Geist und bammt halt alles weg.
Ja, ne, muss man auch sagen, in dem Moment hatten die den Heiligen Geist auch noch nicht.
Ja, oder hatten ihn gerade.
Ja, wissen wir nicht so
genau. Aber halt in ganz anderer Weise.
Ja. Und das ist halt stark. Richtig stark. Deswegen, ja. Urgemeinde, Vers 13.
Ja, wir werden nächstes Mal uns näher beschäftigen mit diesen ersten Tagen der Gemeinde. Und für heute ist dann mal wieder
das Ende.
Bevor Simon wieder irgendeinen Scheiß erzählt und wegen fühlt euch frei für irgendwas, ja, sage ich jetzt einfach, schön, dass ihr die Folge mitverfolgt habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns hier und da mal eine Meldung hinterlasst, wie es euch mit dieser neuen Staffel geht, was das mit euch macht, was wir diskutieren, was euch auf die Nerven geht und was euch freut vielleicht auch, aber was auch immer euch einfällt. Wir freuen uns einfach, wenn ihr uns eine Mail schreibt an info@offenbartcast.de oder unserer Seite kommentiert oder ja, Twitter und sozialen Medien. Facebook gucken wir nicht so häufig rein, weil Simon irgendwie in seinen Facebook-Account reinguckt. Ich weiß auch nicht.
Ich gucke da eigentlich ziemlich oft rein.
Ach so, na dann nehme ich das zurück und behaupte das Gegenteil. In diesem Fall, liebe Leute, wir sehen uns demnächst wieder. Und bis dahin, also wir hören uns, also ihr hört uns und wir hoffen, wir hören von euch.
Ob rasiert oder bärtig. Die Bärtigkeit.
Möge sie mit euch sein. Und ja, bleibt bärtig.